Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Smalltalk. Wir haben es zur Nummer 122 geschafft. Es ist ganz großartig. Und vor allem kehren wir heute nach einer längeren Pause, einer Durchstrecke für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich, zu einem Thema zurück, das laut der Aussage vieler Zuhörerinnen und Zuhörer faszinierend ist. Katastrophal, furchtbar, schrecklich, aber auch sehr erheiternd. Wir widmen uns heute zum zweiten Mal dem sogenannten Bormann-Skript, einem Versuch eines Drehbuchs zu Beginn der 70er, wie man den Herr der Ringe verfilmen hätte können. Ich bin mir sicher, es ist gut, dass es nicht geschehen ist. Schön, dass ihr dabei seid.
Schönen guten Abend.
Herzlichen Glückwunsch, dass ihr heute dabei sein dürft.
Ja, wir sind mittlerweile ein bisschen älter geworden, in der letzten Folge. Also, ich kann mich erinnern, als wir noch in unserer Jugend waren, vor der Pause, als ob er die Expedition ins Polarreich angetreten ist, hatten wir auch schon eine Folge zu Bormann. Wir werden es nicht wiederholen. Die Folge ist ja online, die kann man sich anhören. Die ist auch überragend. Aber wir können ja vielleicht so in, sagen wir mal, 60 Sekunden zusammenfassen, was passiert ist bisher, oder? Traut ihr euch das zu?
Ich bin mir eigentlich erstmal ziemlich sicher, dass wir erwähnen sollten, dass Opa jetzt seine wirkliche und wahre Identität preisgegeben hat, weil wir haben irgendwelche Fotos vom Nordkap bekommen und ich wusste schon immer, er ist der Weihnachtsmann. Also da ist, finde ich, jetzt mittlerweile kein Zweifel mehr dran.
Ja gut, ja stimmt, kann ich mich nicht mehr rausreden. Das ist so eindeutig gewesen.
60 Sekunden Zusammenfassung. Wie willst du, wo wir eben bei dem Begriff waren, Scheiße also, kann man nicht steigern, wie kann man Scheiße zusammenfassen?
Worum geht es? Ein Typ namens Bormann, der hauptberuflich angeblich Regisseur ist, hat ein Drehbuch geschrieben, lange vor Bakshi. Er hat sich dafür eingeschlossen in einer irischen Hütte mit einem Dude, der sehr Hobbit-ähnlichen Namen hat, nämlich Rospo Pallenberg. Und die haben sich scheinbar alle Drogen, die es gab in den 70ern, reingeschädelt und haben ein Drehbuch fabriziert, in dem unter anderem Elronds Rat als Musical dargestellt wird, in dem Gandalf ein absoluter Psychopath ist und ein Bully und ein Arschloch von dem Herrn. Die Hobbits sind noch dümmer als ohnehin schon, insbesondere Merry. Und Sauron ist eine Mischung aus Mick Jagger und dem Kasper.
Tarzan, nicht zu vergessen.
Und Arwen ist 13 Jahre alt, das muss man dazu sagen. Arwen ist 13 Jahre alt. Das ist, glaube ich, die Quintessenz dessen, was wir in Folge 1 besprochen haben. Und jetzt geht's weiter, oder?
Ja, wir waren, glaube ich, am Ende von dem Musical, oder?
Ja, wir haben dann aufgehört, weil wir es nicht mehr ertragen haben, weiter darüber zu reden. Ja. Und die Stunde war halt voll. Aber hauptsächlich, weil wir es nicht mehr ertragen haben. Ist zumindest meine Erinnerung.
Man muss ein bisschen hinzufügen, natürlich, dass der Herr Bormann den Weg eingeschlagen hat, wie vielleicht auch andere Menschen, die in jungen Jahren einigen bewusstseinserweiternden Mitteln und Substanzen doch wohl sehr zugetan waren. Im zunehmenden Alter hat der Mann also nicht nur solche Filme wie Excalibur gemacht, wenn wir schon mal so ein bisschen in der Fantastik bleiben. Der Mann hat später auch mehrere Oscar-Nominierungen und BAFTA-Nominierungen erhalten für alle möglichen anderen Filme. Also der hat später nochmal als Regisseur und bis heute ist er auch noch aktiv, durchaus einige Nominierungen bekommen. Aber für dieses Skript kriegt er von uns nur eins, unser Gelächter. Wo setzen wir da wieder an? Wir waren noch ein Bruchteil mehr Elemente am Ende.
Genau, ne? Nach dem Musical haben wir aufgehört und der nächste Schritt wäre dann, dass die Gemeinschaft halt loszieht und man erklärt bekommt, wer mitläuft.
Hatten wir erwähnt, dass Frodo nackt auf dem Tisch lag in Bayern
Bruchtal haben wir. Oder so? Unsere letzte Erkenntnis aus dem Musical.
Und Arwen so mit dem Messer in seiner Wunde rumgepult hat, aus der schwarzer Schleim hervortrat.
Länge und breit haben wir es diskutiert. Ja. Wir haben das Musical ist beendet und wir ziehen jetzt los. Und es geht auch schon wieder leicht drogengeschwängert weiter, weil die Gemeinschaft wird vorgestellt. Sie sind bereits unterwegs, das ist so ein bisschen eine Landschaftsaufnahme und so ein Kram. Und das mit der Landschaft ist wichtig, weil nämlich Elronds Gesicht wird, weiß nicht, wie es hätte umsetzen wollen mit der Technik der 70er Jahre, aber das Gesicht fließt so quasi in die Landschaft rein. Also sein Bart, er hat einen Bart offensichtlich, ist ja ein Elb, klar hat der Bart. Der Bart fließt ins Gras hinein und seine Haare vermischen sich mit den Bäumen. Und dann erzählt er so ein bisschen, dass Boromir mitkommt für die Menschen und Aragorn und dass Gimli mitkommt für die Zwerge und Legolas, der Baumherr, darf mit und halt die vier Hobbits, weil sie fröhlich sind und Freundschaft mit Frodo haben. Das ist, wie die Gemeinschaft vorgestellt wird.
Ist das nicht auch in der Erklärung, dass sie praktisch über, dass er schon über den Baumwipfeln läuft? Ich bin mir nicht ganz sicher.
Ja, doch, er oder? Kann über Baumwipfel laufen. Ja, genau, das macht er. Ja. Er macht so
Richtig.
Ja, Spaßwipfel Lullis.
Ja. Was ich ganz faszinierend fand, da kommen wir, dass ja während der Reise und ihren Rasten ständig Arwen aufploppt.
Oder generell, es ploppen generell Leute auf. Ich bin nicht sicher, ob das Rückblenden sein soll oder einfach, dass diese Personen wirklich auftauchen. Weil eine Rückblende, da kommt dann gleich noch zu, gibt ja Bilbo Frodo das Schwert, also Stich.
Genau.
Macht ja eigentlich nur Sinn, wenn es eine Rückblende ist. Die Frage ist halt, Rückblenden machst du ja dann, wenn du irgendwas zeigen möchtest, was du vorher nicht zeigen konntest, wegen Chronologie, Dramaturgie und so ein Kram. Aber sie sind ja in Bruchtal. Man hätte ja quasi als Teil der Vorbereitung zur Reise zeigen können, dass Bilbo das Schwert gibt oder Gespräche geführt werden zwischen den Gefährten und anderen Leuten im Bruchtal. Stattdessen lässt du die loslaufen und machst dann dieselben Personen als Rückblende wieder. Das gab für mich keinen Sinn. Aber es geht halt damit los, also nachdem halt Elrond mit der Landschaft verschmilzt und er als Landschaft quasi mitteilt, wer mitläuft, kommen sie an die erste Hürde, nämlich eine Kreuzung. Und da hat bereits Gandalf keine Ahnung, wo es hingeht. Das muss man sich mal vorstellen, ja. Also sie haben einen Trek vor sich von, ich glaube, 800 Kilometer durch Wildnis und nicht kartografiertes Gebiet. Und es gibt kein Smartphone und kein Google Maps. Man sollte glauben, dass zumindest irgendwie einer aus der Truppe, ob es nun Gandalf ist oder Aragorn oder sonst, oder auch wie aus der Legolas, die zumindest, also noch laufen sie ja quasi auf einem angelegten Weg, der auch eine Kreuzung hat, also da treffen sich zwei Wege, da könnte man eigentlich noch wissen, an der allerersten Kreuzung nach Bruchtal, ob er jetzt weiter nach Westen oder nach Süden, nach Norden läuft. Und Gandalf, die Idee ist halt, ich weiß auch nicht, aber lass mal die Hobbits hinterherlaufen, die werden es schon wissen. Und der Einzige, der mal korrekt reagiert, ist Boromir, der die Augen verdreht und sagt so, was?
Ja, man muss natürlich mal erwähnen, dass natürlich auch die ganzen Charaktere, wie wir sie so aus den Büchern eigentlich kennen, ja auch nicht ganz so agieren oder sich verhalten, wie wir das eigentlich so gewohnt sind. Wir haben es ja schon erwähnt, dass gerade Gandalf so zwischendurch so ein paar Aussetzer hat. So, ich meine, so richtig Aussetzer. Also ich meine, da kommen noch ein paar, aber er redet halt mit sich selbst, während also diese wunderbare Szene ist, ne, hier so Aragorn und Boromir marschieren entlang und Frodo ist zwischen ihnen, muss immer so ein bisschen laufen, weil er nicht so schnell gehen kann. Also es ist irgendwie schon ganz süß, ne, so ein bisschen, ich meine, bei Jackson ist es ja diese berühmte Szene in Zeitlupe, wo die Gefährten dann über diesen Kamm kommen im Gebirge, die Kamera so sie alle zeigt, ne, und Bormann hat natürlich einen ähnlichen Weg gewählt, indem er halt die verschiedenen Charaktere zeigt. Du hast so eine Stimme aus dem Off, die erklärt, worum es geht. Also so eine für sich ja gar nicht schlecht. Und dann geht die Kamera auf Gandalf und Gandalf sagt, ist es Wahnsinn, diesen Hobbit loszuschicken? Und dann kommt so Elrond, ne, dieses Gesicht, was ja so im Hintergrund die Landschaft darstellt und sagt, ist es Wahnsinn, diesen Hobbit zu schicken? Und ich denke mir so, ich bin mir nicht ganz sicher, ob wirklich Gandalf und die ganzen Leute irgendwie das gemacht hätten, wenn sie alle sagen, ist es Wahnsinn, diesen Hobbit zu schicken?
Es wäre eine Frage, die man sich überlegen sollte, bevor man losgeht.
Und er fängt auch wieder die ganze Zeit Leute an zu dissen. Also Gandalf ist auch jemand, der die ganze Zeit die Leute irgendwie nur runtermacht. Und die Hobbits sind halt die ganze Zeit immer so halb anzügliche, nippelflitschende Kommentare die ganze Zeit loslassen. Das ist irgendwie, da ist alles komplett unter der Unterwäschelinie. Die ganze Zeit.
Mein Highlight, glaube ich, beim Lesen war jetzt, dass in dieser Beschreibung bei den vier Hobbits kommt, dass sie im Game-Mode sind.
In den 70ern war das Wort noch anders besetzt als heute.
Nein, natürlich, aber nee, gar nicht, sondern einfach nur so, was?
Ja.
Ich hab mir, denke, 70er, alles klar, passt ja wieder super. Ja, aber das ist schon richtig, das, was ihr sagt, das ist ja dieses Dissen, ja, da, also das mit dem Game-Mode fand ich schon sehr witzig. Und das mit dem Dissen, das hat er ja einmal mit Gimli, wenn sie einmal Pause machen und sie kurz vor Moria sprechen und er so abfährt und er dann zu Gimli sagt, hör auf zu heulen, sammel Holz.
Ja, Gandalf ist halt wirklich der absolute Psychopath in dieser Umsetzung. Also wir haben ja den Gandalf aus dem Hobbit, der so ein bisschen grumpier ist als der Gandalf aus Herr der Ringe. Aber der Bormann-Gandalf ist ein straight-up Psychopath.
Ja, und dann laufen die halt so weiter durch die, also es wird immer beschrieben ungefähr, wo sie sind. Also grob, und dann machen sie sich halt auf den Weg. Und wie gesagt, das, was wir jetzt schon gesagt haben, da diese Beschreibungen, wie sich auch die so antun, die Hobbits machen die ganze Zeit Faxen, ja, also sind, da kommt das ja auch her mit diesem, ist das Wahnsinn, ja, die die loszuschicken, aber die alle durch die Bank weg nur Blödsinn machen. Und dann kommt ja diese, ich weiß nicht, chronologisch kriege ich es, glaube ich, nicht ganz zusammen, ob das jetzt davor oder danach, hin und her. Jedenfalls irgendwann kommt ja die Szene, wo Frodo wach wird und hört, wie sich Aragorn und Boromir unterhalten. Und dann geht's, man möchte fast behaupten, geht bestimmt hier, gib es mir, ja, ah, der Ring. Nein, gib mir das Schwert. Ich schmiede es neu. Und dann ist, glaube ich, auch, das kommt so ein bisschen an diese Musical-Geschichte im Bruchtal natürlich ran, ist diese Szene, die dann, und weißt du, bei Bilbo war das bestimmt ein Rückblick, aber was dann kommt, ist irgendwie, ich kann es nicht zuordnen, weil Arwen ploppt auf.
Ja, diese ganze Zeit bis dahin, man müsste es wirklich selber, das Skript selber lesen, also, weil für mich ist jeder Satz Gold manchmal. Da hast du welche phasenweise einfach nur Kommentare, gerade die Nicht-Dialog, also wenn der Autor erklären möchte, warum was passiert, und das ist teilweise so albern und auch so hart an allem vorbei, was Herr der Ringe sein sollte, das können wir hier gar nicht wirklich wiedergeben. Deswegen beschränken wir uns auf die offensichtlich albernen Dinge, die doch kommen werden. Aber diese kleinen Punkte von Bormann sind beim Lesen auch wirklich Gold wert. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Also wir haben einen Rückblick zwischen Frodo und Bilbo, wo Frodo Stich bekommt. Das wird halt beschrieben im Skript, als würde es jetzt passieren. Aber es kann nur eine Rückblende sein, weil es macht sonst keinen Sinn. Zwischen denen tauchen die Krähbeine auf, die anstatt auszuschwärmen, irgendwie so als Schwarm kommen, die in irgendeiner Form den Himmel verdunkeln, weil es irgendwie Milliarden sind oder so. Auch da frage ich mich, wenn du die ausschickst als Kundschafter, dann schickst du doch irgendwie verschiedene Richtungen und nicht alle auf einen Fleck, aber was weiß ich schon von Strategie und Taktik. Und es gibt noch diese pseudolustige Lembas-Geschichte. Also Lembas ist bei Bormann magisch und es schmeckt nach dem, woran man gerade denkt. Und die Hobbits als Leckermäuler sagen natürlich keine Ahnung hier, Schokokuchen und wie Erdbeerpastete und irgendwelche Sachen, die sie total cool finden. Und Gandalf ist davon so angepisst, dass er halt, wenn Pippin ein Bissen nehmen möchte, ich glaube, er sagt irgendwie, Cod ist, glaube ich, ist das Hering? Nein, das ist irgendein fucking Fisch halt. Also Lebertran.
Ja, ja.
Also irgendwas Ekliges. Und dann schmeckt es tatsächlich nach Lebertran. Und das ist Gandalf in Bormann. Der ist halt missgünstig, der ist immer schlecht gelaunt und er gönnt keinem gute Laune. Und das kann man mir kurz erwähnen, dass diese Episode, also A, warum sollte Lembas so funktionieren? Und B, warum sollte Gandalf auf einer Queste, die halt wirklich hoffnungslos ist und wahrscheinlich schlimm enden wird, das bisschen gute Laune, was Leute haben, auch noch zunichte machen, indem er schlecht gelaunt dazwischen fährt. Also dieser Gandalf ist einfach unfassbar.
Ja, aber nein, die erste Szene, wenn sie da loslaufen, ist ja die erste Szene, wo wir wieder Dialoge haben zwischen den einzelnen Charakteren, ist ja die Campen am ersten Abend sozusagen. Und dann siehst du zuerst, wie so Legolas und Gimli sich so ein Battle geben, was von beiden ist geiler? Baum oder Fels, Baum oder Stein, weißt du was, geiler. Und Legolas sagt so, ja, pass mal auf, guck mal hier, mit der richtigen Zeit so, da können die Wurzeln von dem Baum können Felsen zersplittern und zerbrechen lassen. Und Gimli so, ja, yo, ist schon klar, dass das geht, aber die Bäume werden früher vergehen. Und das nächste ist diese Szene, was du eben meintest, Bilbo, und dieser Rückblick, er überreicht Stich an Frodo, das man ja auch im Buch auskennt, alles gar keine Frage, aber er beweist Frodo, dass dieses Schwert total scharf ist. Er sitzt ja an seinem Schreibtisch, ne, irgendwo und schreibt da vor sich hin. Und das ist ja das Buch offensichtlich, das rote Buch der Westmark. Und er so, ja, guck mal hier. Und rammt das Schwert ins Buch. Das ist so, weißt du, der Autor, der so sagt, ja, guck mal hier, Puck. Oh, jetzt musst du nochmal neu schreiben. Scheiße. Aber egal, siehst du, das Schwert ist voll scharf. Und das sind so Dinge, das sind so kleine Details einfach. Ja. Also der Rückblick ist wie im Buch eigentlich, ne, wie Bilbo Frodo das übergibt und aus Gründen und hast du nicht gesehen. Und dann rammt er das Schwert ins Buch. Und ich so, was?
Was ich da spannend fand, wie gesagt, ich bin ja gerade wieder mittendrin, mir das vorlesen zu lassen oder selber auch mal ein bisschen zu lesen, dass er in keinem Wort das Mithrilhemd erwähnt. Also das, ja. Es gibt wirklich nur Stich.
Ja, und jetzt gibt ja auch keinen Höhlentroll, wo er es gebraucht hätte.
Richtig. Also nicht so weit vorgreifen.
Ja. Stattdessen haben wir andere Sachen in Moria, die auch interessant sind. Opa ist, okay. Opa ist das erste Opfer heute. Wir müssen unten weitermachen.
Ey, boah, meine Fresse, ey. Nein, aber was spannend wird, das sind ja so also tatsächlich bis dem Weg, also manche Sachen sind tatsächlich so nah am Buch, wo man ganz erschreckt ist. So, was? Er hat sich da mal ein bisschen am Buch gehalten. Und dann kommen halt so Sachen, wie gesagt, das Mithrilhemd ist nicht mehr existent. Ja, und dann kommen ja noch so zwei, drei Sachen, die in der Chronologie das Lembas, weil wir es ja schon besprochen haben, das bekommen sie im Buch erst in Lothlorien. Das bekommen sie gar nicht im Bruchtal. Ah, die sprechen das erst
sind,
in Lothlorien.
Das sind Details, die mir egal sind, aber warum verwendest du das bisschen Screentime, was du hast, darauf, Lembas anders zu erklären, als es ist? Warum ist diese Episode drin, wo es nach irgendwas schmeckt, woran du gerade denkst? Und warum ist Gandalf, dessen Aufgabe es ist, ja im Buch derjenige zu sein, der Hoffnung verbreitet, der Leute aufbaut, der halt Verzweiflung umwandelt in Zuversicht und Mut? Und er hat auch den Ring des Feuers bekommen, weil das genau seine Aufgabe ist. Also halt in verzagten Herzen was zu entfachen. Und er ist immer nur, er knüppelt halt drauf, wenn es Leuten zu gut geht.
Du, aber...
Absolute Spaßbremse, ne? Spaßbremse.
Ja. Vielleicht hat doch heimlich Bormann auch so ein paar Folgen für Rings of Power geschrieben.
Ja.
Das beschreibt ja eindeutig die Nummer mit dem Mithril in Rings of Power. Ja, dieses mythische.
Ganz ehrlich, nachdem ich das Bormann-Skript wieder gelesen habe, habe ich Szenen wieder erlebt, wieder gesehen aus der Serie. Und zwar 1:1. Und ich dachte mir, die haben definitiv auch die anderen Drehbücher, die vorher waren, sich vorher angeguckt.
Das klingt, als hättest du Bormann-Skript. PTSD.
Diese Szene, die eben auch kurz angedeutet, dass Aragorn und Boromir ja so ein bisschen miteinander quatschen an dem Feuer, das ist ja die erste für mich persönlich völlig, völlig creepy Szene, weil A, Aragorns Schwert ist noch nicht neu geschmiedet worden. Also er hat immer noch die beiden Hälften, ne, die eine ist so am Griff natürlich, da ist noch das Stück dran.
Das ist doch das gut andere so, sonst hätten wir nicht die Szene, um die es gleich geht. Und die ist, glaube ich, zentral für das Bormann-Skript.
Ganz ehrlich, Aragorn und Boromir streiten sich.
Nichts ergibt Sinn, wenn diese Szene nicht drin wäre, da bin ich ganz sicher. Ich kann es noch nicht erklären, aber ich glaube, es muss so sein.
Die beiden
lass uns erzählen, was passiert. Pass auf, also ist ja auch wirklich, jetzt, mittlerweile sind wir auch chronologisch da angekommen. Es gibt ein weiteres Camp.
Ja.
Frodo wacht, wie gesagt, auf und er kriegt mit, wie sich Boromir und Aragorn streiten. Und Boromir sagt, gib es mir, ich lasse es neu schmieden und mit diesem neuen Schwert
In Minas Tirith werden wir
halt die der bösen Brut Einhalt gebieten. Und es ist, wie gesagt, die streiten sich um diese beiden Hälften von Narsil. Und Aragorn zitiert die Prophezeiung, dass halt, wenn der wahre König zurückkommt, man ihn erkennt an diesem Schwert, und dann wird es neu geschmiedet. Und Boromirs Antwort ist halt, dann kämpfen wir halt drum. Ich find's eigentlich ein bisschen geil, wenn ich ehrlich bin. Also diese Prophezeiung, also das ist ja quasi, was du wieder wahrscheinlich erwähnen würdest, Opa, diese eine Nummer, dass Aragorn ja so ein Hochstapler ist und so ein Kram. Das ist halt genau diese Reaktion, die du eigentlich haben möchtest. Ja, Alter, ich habe hier so ein kaputtes Schwert, ich bin der König. Alle so, nee. Was erzählst du da?
Aber wenn jemand ankommt, der das Schwert hat, wenn jemand ankäme mit diesen beiden Hälften, dann muss der ja der König sein. Und das ist ja das, was Boromir, ne, so hier von wegen, ja cool, wenn ich die beiden Hälften habe, ey, way, way, way. Also, ne?
Aber er ist doch eh schon Nachfolger von Truchsess, er braucht das ja überhaupt nicht. Ja, auf jeden Fall, er schnappt sich eine Hälfte von Narsil und die beiden haben ein kleines Duell mit den beiden Hälften vom kaputten Schwert. Es gibt einen großen Blitz, als sie zum ersten Mal die Klingen kreuzen. Und tada, ist eine 13-Jährige am Ort. Nämlich Arwen taucht auf. Ist nicht ein weißes Gewand, was sie trägt? Wie auch immer.
Ja, durchsichtiges, also Gossamer ist feinste Seide. Das heißt, das Ding ist auch noch halb transparent. Davon kannst du ausgehen, ja.
Ist also auch überhaupt nicht pädophil, die ganze Aktion.
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so damals in den 70ern als solches angesehen wurde. Aus der heutigen Sicht ist das relativ schwierig, so heute noch zu vermitteln, ja.
Ja, aber Arwen zeigt sich als große Diplomatin. Sie bringt die beiden dazu auf, zu aufhören zu kämpfen. Sie küsst die Schneiden der beiden Schwerter und ihre Lippen sind blutig. Und sie gibt sowohl Aragorn als auch Boromir einen Kuss auf den Mund. Beide sind höchst ergriffen und dann küssen sie sich gegenseitig und sind jetzt Blutsbrüder und sind in der Sache vereint und werden ab jetzt sich nicht mehr streiten, sondern für das Gute kämpfen.
So, und bis zu diesem Zeitpunkt hätte ich noch gedacht, okay, ist lustig, ist cool, ist dummer Quatsch, kann man sich irgendwie Witze erzählen. Und das ist aber jetzt ein Level of creepy, persönlich, wo ich Schwierigkeiten habe. Weißt du, so also da muss ich sagen, da wird es langsam
nicht schwierig. Glaube ich jetzt gerade als Zuhörer, vielleicht mal Pause drücken, eine Minute nachdenken und sich alles bildlich vorstellen, was da gerade passiert ist. Und mit jeder Sekunde, die man drüber nachdenkt, wird das einfach obskurer, bekloppter und auch ein bisschen sorgenerregender, oder?
Ja.
Ja, vor allem ist das Ding damit erledigt. Also sie sagt halt, ja, hier, ihr müsst jetzt Blutsbrüder sein, ihr seid durch mich verbunden in Kuss und in Blut. Und dann macht's puff, sie verschwindet. Und die beiden machen wieder hier, gehen wieder auf Wache. Und das Thema war's. Und beide haben so Tränen in den Augen. Und Frodo ist auch ganz ergriffen. Szene, Schnitt.
Ja. Ja, das Besondere, sie küssen sich, als sich beide küssen und sich wieder zu ihr umdrehen wollen, ist sie weg. Weißt du, und du denkst dir einfach nur so, Alter, was? Was passiert da? Alter, wenn ich da wach werden würde, würde diese Szene mit angucken, ich würde mich schnell wieder umdrehen und würde sagen, schlaf ein. Dann kannst du das als Traum verkaufen. Ey, nee, das ist zu hardcore. Also das, da war ich auch ergriffen, aber anders.
Und das ist auch wieder der nächste Satz, die nächste Szene ist, sie marschieren dann weiter und es ist tagsüber, sie sind kurz vorm Nebelgebirge, sie kommen so einen Bergkamm über den Hügel und sehen halt dann, ne, hier Caradhras und die anderen und Gimli so, yeah, cool, Berge, wehu, Khazad-dûm und so, yeah, alles geil, endlich mal wieder zu Hause. Und Gandalf am Ende, halt die Klappe, geh mal Holz sammeln.
Ja.
So. Weißt du, Gimli so ergriffen, der Zwerg, der endlich mal zur großen Stadt Khazad-dûm zurückkehrt, die Heimat der Zwerge, die Geschichte, die Legende. Und genau so, haben man halt die Fresse, benutzt deine Axt, Mann, Hummerholz.
Ja. Hör auf zu flennen, Bitch.
Ja,
was mir,
und
was mir
nicht genau in der Formulierung.
Ja, was mir bis, also da jetzt so im Nachgang nochmal auffällt, oder jetzt auch nochmal beim Lesen, war, dass Bormann versucht, so alle Querverweise, die darauf hinweisen könnten, dass es eine tiefere Geschichte gibt, komplett ausmerzt. Ja, Gimli hat keinen Vater, der Gloin heißt. Ja, Legolas ist nicht der Sohn von Thranduil. Ja, und Khazad-dûm wird ja auch mit keinem Wort erwähnt, das ist Moria. Ja, fertig. Da wollen wir gar nicht viel drüber reden. Und da habe ich mich gefragt, wie kannst du denn, also was geht dir im Kopf, mit allem anderen jetzt mal dahin, was er immer noch gemacht hat, das kann man den Drogen zuordnen. Aber wenn ich so ein Werk habe, wo ich merke, da kann ich richtig rausholen, ja? Also das ist eine epische Geschichte. Und auch in den 70ern gab es ja mehr Teile. Es gab ja nicht nur immer nur einen Film und du musst das alles fertig haben. Und dann lässt ja alles weg, womit man noch weiterarbeiten könnte.
Ja, aber das Geile ist doch, dass er in der Lage ist, Sachen miteinander zu verschmelzen und damit eine neue Dramaturgie zu erschaffen, eine neue Ekstase an Aktionen, wie zum Beispiel in der nächsten Szene, weil wir sind ja auf dem Weg zum Nebelgebirge, das mit Moria war nicht so geil, also gehen sie über die Berge, das ist ja wie im Buch, also wir gehen ja über Caradhras, durch den Schnee und naja, klappt halt nicht so gut, weil wir wissen ja, hier irgendeine böse Kraft versucht sich da irgendwie gegen sie zu wehren und alles droht irgendwie im wahrsten Sinne des Wortes, den Berg runterzugehen. Und dann werden die Waage greifen sie an. Und ich so, hä? Was? Waage? Wieso hier? Weil natürlich, du musst das zusammenfassen, du musst ja kondensieren, du musst ja dann jede Menge Seiten zusammenpacken. Also hat sich Bormann überlegt, okay, diese Szene mit den Waagen, dann machen wir die einfach oben auf dem Berg, dann ist halt alles zusammen. Aber es sind ja nicht normale Waage.
Jetzt mal, bevor wir weiterreden, im Buch ist das tatsächlich, werden sie auf dem Weg auch von Wagen angegriffen. Ich gerade eben erst gelesen. Also da dachte ich noch so, ach guck mal, das hat er mitgenommen so. Ja, warte, jetzt dürft ihr gerne weitermachen mit dem, was dann passiert. Ein kurzer Hinweis noch, das kommt bestimmt dann auch vor. Meine kleinen hier Seitennotizen, wo Seppel sagt, die sind eigentlich gar nicht so wichtig, weil das Skript auf andere Weise sehr komisch und auch sehr skurril ist. Sie kriegen ihre Elbenmäntel auch nicht in Lothlorien. Also ich gehe mal davon aus, soweit bin ich noch nicht, sie kommen nie in Lothlorien an. Lothlorien gibt es nicht und Galadriel, was auch immer.
Nein, schon noch Galadriel.
Da kommen wir später. Ja, bestimmt.
Auch eine Begegnung, die Potenzial hat.
Ja.
Wir haben in letzter Folge festgestellt zu Bormann, dass es irgendwie für schwierig ist, Filmemacher einen Tisch korrekt darzustellen. Also wir hatten ja den Tisch von Elrond beim Zeichentrick von Bakshi, wo einfach den Stuhl auf den Tisch gestellt hat, weil warum auch nicht. Und hat diesen komischen Tisch beim Musical. Und genauso gibt es schon mal einen Fetisch von Regisseuren, einfach Wrackangriffe an einer falschen Stelle zu positionieren. Also die wollen halt Waage zeigen, unbedingt, aber nie da, wo sie wirklich die Geschichte vorkommen. Also es gibt ja einen Wrackangriff, aber halt nicht da. Und das ist scheinbar auch ein Gesetz unter Filmemachern. Sie müssen einfach einen Wrackangriff machen, aber halt nicht da, wo er vorkommen sollte.
So, pass auf, bevor ihr weiter, auf was ich ja nicht hinaus wollte, war eben die Elbenmäntel, also ihre Umhänge. Ja. Ja, bekommen sie tatsächlich schon in Bruchtal von Arwen und ihren Mates gemacht.
Ja, eine wichtige Rolle gleich beim Waagangriff. Ja.
Genau, deswegen dachte ich, ich introduce das mal. Ansonsten könnte man sich dann so fragen, wo kommen die denn jetzt her? Also sie bekommen sie da schon. Bühne frei.
Also erstmal die Waage, die Beschreibung dafür im Originaltext lautet furry whites, also weißfällige Mutanten of men and animals. Also das sind so Mischmutanten aus Mensch und das Tier. Das sind
Albino-Werwölfe.
Also Albino-Mensch-Werwölfe. Also das sind ja, das ist ja nicht nur ein Wolf in groß und böse oder so, sondern irgendwie stelle ich mir gerade, keine Ahnung, vielleicht vier Beine vor, also menschliche Beine und Oberkörperfell ist vielleicht ein Wagen, Wolf, keine Ahnung. Wie so
Zentauren, nur halt mit Wolfskörper, weiß der Geier.
Das ist so, what? Na, kann man machen, ne?
Ja. Ja, auf jeden Fall, also der Waagangriff ist halt nicht von schlechten Eltern. Ja. Also alle kämpfen halt ziemlich krass. Also er nimmt sich sehr viel Zeit, die zu beschreiben, wie alle Gefährten in irgendeiner Form auf Waage draufhauen. Und manche Waage fressen sich auch gegenseitig auf, warum auch immer. Aber trotz allem sind es halt so viele, dass es nicht ausreicht. Und jetzt kommen die Mäntel ins Spiel. Das sind nämlich offensichtlich irgendwelche Sprengstoffmäntel, weil sobald Gandalf die ins Feuer schmeißt, macht es halt bumm und alle Waage so, oh mein Gott, und laufen erstmal weg. Und in der Zeit, wo sie sich neu sammeln, hat Gandalf seinen großen Auftritt. Und er rettet die Gefährten auf eine unkonventionelle Art und Weise, sag ich mal. Also erstmal darf jeder saufen. Ja, es riecht jeder irgendwie einen Schluck vom Feuerwasser und wird betrunken. Dann wird er von Gandalf hypnotisiert, dass sich die Augen halt so drehen. Und dann schlafen also alle ein, während sie auch ein bisschen vor sich hinlallen und ganz gute Laune haben und werden eingefroren, weil irgendwo kommt Wasser her, was überall rüberfließt und sie entsprechend in Eis einschließt.
Das hat er vorher tatsächlich schon so angedeutet, weil sie haben ja das Feuer gemacht und das Feuer, sie sind ja auf einem Gletscher. Also das muss man ja auch noch sagen. Sie haben auf dem Gletscher ein Feuer gemacht und Feuer schmelzt ja so ein bisschen.
Willst du mir also sagen, das ist alles physikalisch korrekt, ja?
Ja, das will ich nicht sagen. Er hat zumindest erklärt, wo Wasser herkommt.
Ja. Ja, auf jeden Fall, alle werden eingefroren. Der fette Merry, ich zitiere das Skript, da guckt doch die Nase raus, während er am Lachen ist. Und alle werden in so Eissarkophagen eingeschlossen. Die Waage versuchen da noch reinzubeißen, aber weil die ziemlich dumm sind und nicht wissen, wie Eis funktioniert, stoßen sich ihre Nasen an und irgendwann geben sie auf. Und dann haben wir quasi eine neue Fässerszene, weil nämlich alle dann gibt es noch mehr Wasser, scheinbar dieses Feuer, was da brennt, schmilzt alles Wasser, außer das, alles Eis, außer das, wo die eingeschlossen sind und dann entsteht so ein kleiner Fluss und auf dem treiben halt diese neuen Eissarkophage mit den Gefährten den Berg hinunter ins Tal. Und so haben sie die Waage besiegt.
Also nochmal kurz zusammenfassen. Wir befinden uns auf Caradhras. Die Szene, die im Buch passiert, dass die Gefährten nicht dort weiterkommen können, sondern durch Moria gehen oder so, all das funktioniert nicht. Sondern wir haben die Gefährten, sie werden dort von Eismutanten, Werwölfen, Menschen attackiert, wo Gandalf ihnen nur deswegen helfen kann, indem er ihnen allen gegen ihren Willen irgendeine Flasche mit irgendeinem Zeug in den Mund rammt, an ihren Augen rumpult, bis sie sich wildwirbelnd drehen, in Eissarkophage eingeschlossen werden, um dann einen Fluss hinabzutreiben, wo sie am Ende wieder auftauen. Alle mitgekommen? Das ist die Szene, die wir uns vorstellen müssen. Wie bei Tom und Jerry. Weißt du, wenn irgendwie Tom und Jerry so oder Lulu und irgendwie Gandalf sagt so, sauf den Scheiß, Schlunk. Und dann geht das schon alles. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob Mirovor diese Funktion hätte haben sollen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Elrond sowas Geiles wirklich produziert. So, wir kommen jetzt irgendwo an.
Was musst du trinken, dass du dich feuchtfröhlich einfrieren lässt? Dann rutschst du da runter. Ja? Ein paar können sich selbst befreien, ein paar müssen rausgefischt werden. Ja, und die sind ja danach immer noch besoffen, ja, weil sie ja immer noch rumhampeln. Also die Hobbits insbesondere.
Ich finde halt vor allem die Szene, wie sie beschreiben, dass sie, als sie wieder zu Leben zurückkehren, also sind ja dann aufgetaut und dann schütteln sie sich alle so ein bisschen und dann wird ja beschrieben, was die alle so einzeln machen. Also einige liegen halt so ein bisschen halbnackt in der Sonne, ne, und haben ihre Sachen ausgepackt, um die ein bisschen zu trocknen. Also Merry trocknet sein Lembas. Aragorn poolt auf dem Boden rum und guckt, ob da irgendwo noch irgendwie, keine Ahnung, sein Tabak rumfliegt und stopft sich das in die Pfeife. Boromir nimmt sein Horn in die Hand und passt auf, Folgendes passiert. Pustet rein und Wasser spritzt raus, weil in seinem Horn war halt Wasser aus dem Fluss. Das ist wie eine Tom, jetzt muss ich drüber nachdenken, ist wie eine Tom und Jerry Folge. Weißt du, wenn irgendwie Tom irgendwie wieder was nicht geklappt hat und er irgendwie den Scheiß dann wieder in Ordnung bringen muss, das sind das genau diese Szenen. Das ist wie Tiny Toons, also wie Looney Tunes von damals Warner Brothers oder so. Das ist einfach nur albern. Großartig, aber muss ich sagen. Oh ja, und irgendwann hilft Sam Frodo dabei noch, sich auszuziehen. Oh, dein Ton ist gerade aus, mein junger Mann. Ja. Deswegen hören wir dich.
Ich wollte nur erwähnen, dass die ganze Zeit die Gefährten als die Neuen bezeichnet werden im Skript.
Ja.
Ist natürlich nur ein Detail, würde im Film keine Rolle spielen, aber ich finde die Wortwahl, ausgerechnet die Neuen zu benutzen, um die Gefährten zu erwähnen, zeigt auch schon so ein bisschen das mangelnde Verständnis vom Text, was das Bormann hat. Es ist nicht das einzige Anzeichen, dass er den Text hier verstanden hat, würde ich sagen, aber es ist eins davon.
Ja.
Ja, und nachdem sie da schön wieder im Tal sind und feststellen, Karadas funktioniert nicht, gehen sie nach Moria. Und in der Vorlage haben sie ein Hindernis vor sich, nämlich die Tür. Und sie müssen ein Rätsel lösen. Und aus irgendeinem Grund ist es nicht sprich Friend and Enter, sondern Sing Friend and Enter. Also man muss singen, angeblich. Und Frodo merkt das. Also Frodo löst das Rätsel prinzipiell erstmal. Und Gandalf ist angepisst, dass Frodo es gelöst hat. Und ist dann erstmal schlecht gelaunt. Und es muss einer ausbaden, und zwar der Zwerg.
Ja.
Denn man muss das nicht auf Elbisch sagen, also Melone funktioniert nicht, man muss es auf Zwergisch vorsagen oder vorsingen. Aber Gimli kann kein Zwergisch. Der ist so ein bisschen wie ich kenne ja auch Italienisch, und Gimli kann kein Zwergisch, obwohl er Zwerg ist.
Ja, aber das sind ja so diese Kleinigkeiten wiederum, wo du denkst, der Mann hat und sein Kollege, mit dem er da in der Hütte offensichtlich wochenlang gesoffen und andere Dinge getan hat, während er dieses Skript geschrieben hat. Da ist zum Beispiel die Szene, also es gibt ja, ne, Gandalf und so, sie stehen vorm Tor und sagen, sprich Freund und tritt ein. Aber im Skript steht, singe Freund und tritt ein. Und schon wieder ist eine Musical-Folge praktisch vorgeplant. Und ich denke mir so, warum wechselt er von sprechen auf singen? Und das ist, ja.
Weil das singt ja auch also hinterher keiner. Das ist ja der Punkt. Also
ja.
Wir haben jetzt ein neues Rätsel. Also wir haben jetzt eine Herausforderung. Wir wissen, dass jemand Freund sagen soll oder Freund singen soll auf Zwergisch. Aber wir haben bei neuen Gefährten keiner, der Zwergisch kann.
Genau.
Und weil Gandalf so sauer ist, fängt er an, Gimli zu bedrohen, auf ihn zuzugehen. Und er jagt ihm so viel Angst ein, dass Gimli anfängt, völlig panisch mit seiner Axt, glaube ich, den Boden aufzuwühlen und sich da reinzugraben. Also er fängt quasi an, ein Grab für sich selber zu buddeln, habe ich das Gefühl. Ja, er ist quasi hier mit vorgehaltener Pistole, fängt er an zu buddeln. Irgendwann schmeißt Gandalf seinen Mantel auf Gimli und fängt an, auf ihn drauf zu prügeln, auf die Gestalt im Mantel, die weiterhin völlig hektisch sich in den Boden eingräbt und in Todesangst ist. Während die Gefährten so zugucken und so, nicht cool, aber auch nicht eingreifen, weil sie alle Angst haben vor Gandalf. Aber wir erfahren dann kurz darauf, dass Gandalf da einen Plan verfolgt, weil nämlich, wenn Zwerge Todesangst verspüren und sich irgendwo im Boden einbuddeln, fällt ihnen ihre Sprache wieder ein. Und so ist es dann auch, Gimli hat dann in seiner Panik, fängt er an, auf Zwergisch zu reden, erkennt dann, dass er plötzlich doch Zwergisch kann und ist dann so unglaublich dankbar, dass er Gandalfs Hände küsst und dann für alle das Tor aufmacht. Und das war scheinbar die einzige Möglichkeit, einen Zwerg dazu zu kriegen, Freund zu sagen auf Zwergisch. Das ist eine Sprache, die scheinbar gewisse Komplikationen mit sich bringt.
Ist das nicht also, man gut? Muss.
Ja, erzähl.
Ja, man muss ja die Szene auch noch. Also ich meine, Seppel ist jetzt gerade so super, aber recht kurz zusammengefasst. Ja. Das ist halt wieder so eine Szene, wo ich denke, das ist wie aus einem von diesen 50er, 60er Jahre Looney Tunes Cartoons, wie halt Gimli mit seiner Axt im Boden rumbuddelt und sich einzubuddeln, um dadurch irgendwie in Moria reinzukommen, während die Erde, die er ausgräbt, so aus dem Loch rausfliegt, weißt du, so und Sching Und Gandalf prügelt dann mit seinem Zauberstab auf ihm rum. Ja.
Und während er halt so die Zwerge allgemein beleidigt und sie haben zu tief gegraben, diese gierigen kleinen Drecksäcke, was fällt ihnen ein und sie haben einen Untergang hervorgebracht und was erlaube Zwerge und so.
Gimli sagt nicht Guld, 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 sondern Gimli sagt Gier, Gier, Gier. Und ich so, was? Antikapitalistisch oder was hier? Oh Mann. So, jetzt sind sie drin, ne? Also sie haben es geschafft. Nur Gandalfs Zauberstab strahlt in heller Lichtstärke in der Dunkelheit. Oh Mann.
Ja, Moria selber ist dann relativ belanglos, oder?
Ja,
also Gollum wird nicht mehr erwähnt. Dann laufen sie ein bisschen rum und dann finden sie mal eine Kammer hier, eine Kammer da. An irgendeinem Punkt macht, glaube ich, Legolas einen dummen Kommentar, warum man in solchen Höhlen leben kann. Und dann schnappt sich Gimli Gandalfs Stab. Also Psychopathen-Gandalf, der bisher jeden noch runtergemacht hat, lässt sich seinen Stab wegnehmen. Gimli schmeißt den hoch und aus irgendeinem Grund fängt er an zu leuchten, während er in die Luft fliegt. Und dann sieht man halt die Pracht von Khazad Dûm im Widerschein des Stabes. Das ist so eine der beiden Szenen. Und gesagt, es gibt keinen Höhlentroll, aber sie begegnen Orks. Und die Orks sind auch wieder mal etwas anders, als man sich das so gedacht hätte, wenn man das Buch gelesen hat.
Ja, aber das ist auch wieder so eine Szene, weißt du, sie sind dann irgendwie in der Dunkelheit der Moria und Gandalf wirft dann seinen Zauberstab in die Luft, der alles erleuchtet. Also praktisch wie diese Szene, die auch bei...
Gimli schmeißt den Zauberstab.
Ja, also genau, Gimli schmeißt den Zauberstab und das ist dann diese Szene, die ja in den Filmen auch doch bei vielen Zuschauern sehr, sehr viel Emotionen hervorruft. Ne, oh mein Gott, wie gigantisch ist Moria, wie großartig ist Khazad Dûm. Und dann kommt der Zauberstab aber natürlich irgendwann wieder zurück und Gandalf fängt ihn auf und der Text sagt, Gandalf ist unbeeindruckt.
Ja.
Das ist so, weißt du, so... Fuck die Zwerge, Mann. Ich habe schon besseren Scheiß gesehen. Aber jetzt müssen wir mal weiter hier.
Ja. Ist halt ein Kernasi, der Gandalf.
Sag mal, aber was ich gerade so ein bisschen vermisse, ich finde die Stelle jetzt gerade nicht, aber ich meinte vorhin gelesen zu haben. Wie gesagt, ich habe mich an so ein paar Sachen aufgehangen, die ich ja gerade erst mehr oder weniger gelesen habe. Und da geht es ja auch, dass Gandalf zu Aragorn sagt, dass er schon viel seiner Macht verbraucht hat und sie bestimmt später noch brauchen. Und mir war so, als wenn er das bei dieser ganzen Aktion mit Gimli verballert hat.
Habt ihr Gimli das auch? Und die Eisszene, ja.
Ja.
Ja. Da ist es, oder?
Ja.
Okay. Nee, ich war nur so, weil das kommt ja auch im Buch, aber später.
Ja, hinter dem Höhlentroll. Genau. An der Tür.
Genau.
Wenn er die Tür vor dem Balrog verschließt.
Genau, richtig.
Ich kann halt auch immer nur empfehlen, wenn ihr Lust habt, da wirklich euch mal den Text anzuschauen, weil auch noch, man kann auch merken an dem Text selber, wenn man das dann im Original natürlich liest, dass Borman offensichtlich völlig durch war, weil der hat auch tatsächlich unheimlich viel Alliteration eingebaut. Also in den Zeilen, die du liest, ist ohne Ende Alliteration, und zwar auch von der wirklich schlimmsten Sorte, die ich in der Regel nur sehr betrunken schaffe, oder aber sie ist total mega anzüglich. Also es gibt einen Satz, wo ich mir denke, das kann nicht ernst gemeint sein. Gimli spricht darüber, wie toll die Zwerge sind. Und der Satz im Original heißt, See, Dwarves are not just moles scratching in dirty holes. Also siehst du, Zwerge sind nicht nur einfach so irgendwie ein paar Maulwürfe, die in dunklen, finsteren, dreckigen Löchern rumrubbeln. Diese Anspielung im Original kann natürlich andere Ebenen erreichen und ich bin mir sicher, dass Bormann das genau auch so bezweckt hat. Aber es hat sich gereimt, dann ist ja wieder gut.
Ein Poet, dieser Mann.
Ja, aber was ja Seppel schon gesagt hat, Khazad Dûm selber ist unbeeindruckt. Also, also in seiner Beschreibung das halt...
Sie laufen da ja eigentlich tagelang rum. Es ist ein bedrückender Ort. Sie verlaufen sich. Sie wissen halt teilweise auch nicht mehr weiter. Und das kommt alles nicht vor. Also sie laufen halt von Kammer 1 zu Kammer 2. Und dann fällt Pippins Bratpfanne in den Brunnen oder irgendein Loch.
Ja.
Und aber dann kommen ja keine Orks in dem Sinne, sondern die, nennen wir es, haben einen Hinterhalt unabsichtlich gelegt, die Orks. Also ich leite das mal ein mit einem Sketch aus nicht der Bully-Parade, sondern einem Spin-off, Trammels and Friends. Und zwar hat jemand einen Parkettboden bestellt, aber er kommt offenbar aus Sachsen. Und er hat halt gesagt, Baguetteböden, anstatt Parkettboden und der Installateur hat einfach den kompletten Boden mit Baguettes ausgelegt. Warum erwähne ich das jetzt?
Baguetteböden!
Weil anstatt, dass Moria mit Baguettes ausgelegt ist, liegen da einfach Millionen Orks auf dem Boden rum. Inaktiv. Also der Begriff heißt inert, also sprich leblos, noch nicht aktiviert. Leblos.
Ja.
Leblos. Also wie gesagt, ein nicht aktivierter Mechanismus. Und weil Gandalf irgendeinem der Orks, auf den sie gerade rumlatschen, den Zauberstab auf den Brustkorb rammt, wird er halt wach und alle anderen auch. Das sind so leben Orks in Moria. Also die liegen einfach rum, wie so Maschinen, und wenn du den Knopf drückst, dann fangen sie an zu leben.
Ja, wir sollten aber vielleicht erwähnen, dass wir sollten aber vielleicht dann auch erwähnen, dass die Beschreibung der Orks von Bormann ist. Also schön. Sind menschenähnliche Wesen, also human-like creatures, aber Teile ihrer Körper sind reptilienartig und haben auch und Vögel. Also sie sind irgendwie, stellt euch mal wieder einer von diesen, ich habe spontan so ein mittelamerikanische Wesen halt aus Maya- und Aztekenzeiten, diese Mischwesen, die ja oft so dargestellt werden, wie halt so Adlernase und menschlichem Körper und halt anderen Sachen. Also ich hatte das Gefühl, dass der Mann irgendwie Azteken da vor sich hatte, Aztekengötter und Kreaturen und aus ihren Körpern heraus erwachsen also rüstungsartige Elemente. Also es, was immer da jetzt da unten zu ihren Füßen liegt, zu Millionen, wie Seppel ja schon sagte, also der ganze Boden ist einfach voller Orks, die sehen nicht so aus, wie ich mir Orks immer so ein bisschen vorgestellt habe, um ehrlich zu sein.
Weil wirkt das ja recht ungefährlich, wenn Orks einfach nur rumliegen und solange keiner hinkommt, bewegen die sich nicht. Ich glaube, wären Orks wirklich so, hätte Mittelerde weniger Probleme gehabt in der Geschichte. Das ist ja schon eine recht passive Art und Weise, sein Dasein zu verbringen.
Ja, ich habe gerade. Das hat ein bisschen was, weil ich ja gerade nebenher noch ein bisschen Walking Dead gucke. Weißt du, das ist wie die Zombies, die einfach da ewig lange rumliegen. Also, das hat das mich erinnert. Da ist eigentlich so, die laufen da rein. Oh, jetzt haben sie einen angetreten und der ist wach geworden. Und durch sein Gegrunze hat er den nächsten geweckt und der den nächsten und so weiter. Und dann geht da so ein Raunen durch die Hallen und dann haben sie lauter untote Orks. Was ich ja eigentlich ganz witzig finde, ja, wenn es nicht der Ringe wäre.
Naja, der Punkt ist doch der, Gandalf erklärt ihnen groß und breit, wie diese Orks funktionieren. Ne? Also, wenn man die irgendwie tritt oder schlägt oder so, dann werden sie wach und dadurch wird also praktisch das Herz wird wieder zum Schlagen gebracht und dann werden sie aktiv. Was macht Gandalf, als er in den Raum kommt, zu dessen Füßen überall Orks liegen? Er haut ihm mit dem Stab auf die Brust. So, der erste Ork wacht auf und schreit wie ein Affe, gefühlt so, schlägt sich auf die Brust und tritt seinen nächsten Kumpel, der eben ihm auf dem Boden liegt, der dadurch wach wird. Der dann auch aufsteht und sagt,
so
und den nächsten tritt auf den Boden.
Sendung mit der Maus Kettenreaktion erklärt. Glaube ich. Also ein Ork wacht auf,
Jürgen.
Macht zwei weitere wach und dann bumm.
Ja.
Ja.
Kernenergie.
Kernenergie in Mittelerde. Ach, geil. Ja, das ist, und dann fangen sie sich da halt an, durch diesen Raum zu hacken und zu schlagen und zu klappen.
Ja, vor allem ist halt, also ich meine, der Begriff, und den finde ich geil, und das würde ich mir auf ein T-Shirt drucken lassen, wenn ich auf eine Convention gehe, wo Zwergenfans sich hauptsächlich treffen. Gimli ist das Ein-Mann-Massaker.
Richtig, stimmt.
Er mäht alles nieder, was sich bei drei auf dem Bein ist. Gimli hat, seine Axt ist eine gigantische Sense, die alles niedermäht, was sich ihm in den Weg stellt. Und ich finde, Ein-Mann-Massaker ist ein super Hashtag.
Ja.
Das kann man mal tragen, als Zwerg so.
Ich erinnere mich an die Szene, an den Satz, das One-Man-Massaker. Geil, auf jeden Fall. Ob das bei Diablo 2 ist das, glaube ich, wenn der Barbar diese Wirbelaxt macht, so muss man sich das, glaube ich, vorstellen. Weißt du, wenn der sich einfach nur noch im Kreis dreht und dann einmal wie so ein Hurricane durch die untoten Orks einmal so da sich da durchschnitzelt.
Es hat ein bisschen was von einem Videogame, definitiv, absolut. Das ist so eine so ein Timerun, den du irgendwie machen musst, an möglichst vielen untoten Orks vorbeizukommen, ohne sie zu wecken. Und wenn sie wach werden, musst du sie halt niedermähen, aber die Zeit tickt, ne? Und dann kommt der Boss.
Ja, auf einer Hängebrücke.
Ja. Wie war das also, vorhin mit dem, kann man Scheiße steigern?
Ich frage mich, was ist, was, ist, was, ist, Was ist dein Gedankengang als Balrog, also ein Wesen aus Feuer, wenn du auf eine Hängebrücke gehst, die wahrscheinlich aus Holz ist und halt einfach so aus Strick, aus Seil besteht, was ja auch entflammbar ist? Ist das wirklich die sinnvollste Art und Weise vorzugehen als Balrog?
Kim ist die nur 7 Meter lang. Die ist 20 feet across. Also ich meine, ja. Da kannst du, das ist schon ein ganzes Stück, ne, sozusagen. Aber der durchschnittlich leistende Mensch kann, also 8 Meter, Weitsprungmeister, kriegen das locker hin. Und die Beschreibung der schmalen letzten Verteidigungslinie der Zwerge in Khazad-dûm ist nicht 7 Meter. Da kann der Balrog wahrscheinlich mal mit dem Spagat drüber, wenn er so ein bisschen die Beine spreizt. Also das kann ja unmöglich sein. Und natürlich tritt man nicht auf eine Hängebrücke, die beschrieben wird als aus verrottenden Seilen und zerbrechenden Holz bestehend. Also ich meine, da setze ich meinen Fuß drauf und es macht plöpp und du bist unten. Ja. Aber hey, was soll's? Dramatik.
Ja, geht so, ne? Also
ja.
Balrog, Gandalf auf einer Brücke, dann macht's ein bisschen Bumm und fall runter. Und ein paar der Gefährten hängen dann noch so an den Überresten der Brücke, so wie Indiana Jones in Teil 2, und schauen halt, wie halt Gandalf und der Balrog nach unten fallen.
Ja. Also ich bin ganz begeistert von dem Balrog, von dem Schlaf-Zauberspruch, den er ja so besitzt. Weil als sie versuchen, zur Brücke zu kommen, ist ja der Balrog da schon da. Und der macht irgendetwas, dass sie alle ganz langsam so in Zeitlupe irgendwie zur Brücke rennen. Und erst durch Gandalfs Einsatz bricht ja dieser Bann. Und dann rennen sie wieder normal weiter. Also irgendwie ist alles so. Und der Balrog so. Und ja, also ich finde, da ist so ein bisschen. Zeitlupe ist so ein Ding, was auch heute in Filmen, finde ich, völlig falsch eingesetzt wurde. Bormann konnte das schon vor 50 Jahren.
Ja, was soll man dazu sagen? Also
unwürdig. Alles unwürdig. Ja, und da sind alle ganz traurig, weil der Bully in der Runde nicht mehr da ist. Also derjenige, der allen den Spaß erdorben hat, der immer nur unfreundlich war, ist jetzt weg und dann ist das Gejaule groß für 3 Zeilen oder so.
Da hast du halt gar nichts mehr zu lachen. Solange du nicht derjenige bist, der das Opfer ist, kannst du ja über die Scherze lachen. Ist natürlich doof, wenn der weg ist.
Die Orks versuchen halt darüber zu springen, über diese 7 Meter, wie du gerade erwähnt hast. Und sie schaffen es nicht, obwohl sie eine Technik anwenden, die mich sehr überrascht oder sehr interessant finde. Und zwar, manche springen auf die Rücken von denjenigen, die schon gesprungen sind, um sich dann von denen abzustoßen. Ich habe jetzt nicht Physik studiert, aber ich glaube, so funktioniert das nicht.
Ja, Moment, aber dann weißt du doch wiederum, wo Peter Jackson seine Inspiration für Legolas physikalisch schwierigen Sprung in den sogenannten Hobbit-Film herkommt, weil du musst einfach nur von Stein zu Stein zu Stein springen. Dann ist es natürlich voll easy peasy und du schaffst das locker, ne? Ja.
Ja. Ja. Aber sie hätte aber spektakulär auf der Leinwand ausgesehen. Stell dir vor, du guckst da den Film und du siehst auf einmal die Orks, der erste springt und du siehst, genau, und dann der erste da drauf, bing, 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 oh, doch nicht geschafft. Das hat so ein bisschen was von Squid Game, weißt du? Ja, also versuch auf die andere Seite zu kommen und seh zu, dass du dir deinen Kollegen einsetzt, optimal für den Blödsinn einsetzt, ja.
Ja, jetzt ich finde ja, also ich meine, die Zeit ist jetzt nicht wirklich weit vorangeschritten, aber wir erreichen natürlich jetzt einen Punkt, also sie sind ja dann raus, ne? Alle sind total geschockt.
Ich glaube, wir haben absichtlich so lange gebraucht bis hierhin, weil wir nicht drüber reden wollen, was gleich passiert, oder?
Nee, also das
ist ein Punkt. Wir wollen uns das aufheben für die nächste Folge.
Ja.
Ja. Vor allem ist der Satz, mit dem ich gerne aufhören möchte, ist ein Dialog. Zitat, den spricht Legolas aus. Also sie kommen raus aus Moria, sind natürlich alle völlig entsetzt und schockiert und weinen und oh, Gandalf ist verloren und hast du es gesehen. Und dann schauen sie so praktisch dann, ne, so Richtung Osten und, ne, so auch Richtung aufgehende Sonne, keine Ahnung, und sehen halt dann so, oh, Lorien, oh, ist so schön und überhaupt. Und Legolas sagt im Original tatsächlich den folgenden Satz, und ich versuche ihn wiederzugeben: Ah, the pungent fragrance of the waters. Pungent kann man übrigens als ätzend, stinkend oder, weiß nicht, 80 Jahre alten Käse nicht gerollt und nicht behandelt beschreiben. Und wenn das der Satz ist, den Legolas einfällt, dass der Nimrodel so riecht vor Lorien, dann habe ich ein Problem mit der Vorstellung, wie Elben...
Ja, entschuldige.
Es gibt eine Death-Metal-Band, die heißt Pungent Stench. Also das Wort ist nicht positiv besetzt, offensichtlich.
Du, wir haben doch gerade über die Kettenreaktion in Moria. Ja, die Abwässer müssen ja irgendwo hin. Und dann hat es leider die Nimrodel erwischt.
Vielleicht sollten wir einfach noch den nächsten Satz nach dem, den ich gerade genannt habe, auch noch erwähnen.
Ja,
und
das
damit
ist der
den heutigen Abend beenden. Aragorn helps Frodo to take off his clothes. Also Aragorn hilft dabei, Frodo dabei, wie er sich aussieht.
Und damit beenden wir diesen Part unseres Bormen-Reviews-Analyse-Selbsttherapie. diejenigen, die noch nicht gelesen haben, wie es weitergeht, haben jetzt ein paar Wochen Zeit, sich zu überlegen, wie wohl die Begegnung der 8 Gefährten mit Galadriel sich abspielen wird.
Aragorn hilft Frodo, sich auszuziehen, um in das stinkende Gewässer zu springen, das der Ninurel ist. Ja, genau. Das ist die Szene, an der wir anhalten, wo Aragorn wahrscheinlich so neben dem Fluss steht und so, der Frodo ist aber ganz schön nackt. Oh, das riecht aber ganz schön kräftig hier, du, diese Hobbits, so, meine Fresse. Er muss sich aber dringend mal waschen. Und Legolas so, nein, das ist Lorien, das riecht so.
Oh mein Gott. Also, wie ihr alle hören könnt, ihr könnt sehr gespannt auf Part 3 sein. Wir brauchen selber, um unsere geistige Gesundheit noch einigermaßen beieinander zu halten, etwas Zeit, um das zu verarbeiten.
Und ja, bitte. Und
kommen dann später erst wieder zurück. Also nicht nächste Woche, sondern es wird einen Moment dauern.
Ja, in dem Sinne noch einen wunderschönen guten Abend.
Angenehm. Danke, dass du dir diese Folge Smalltalk angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir gefallen. Wenn du dich über unseren Podcast informieren möchtest, kannst du das gerne über unsere Social-Media-Kanäle tun. Du findest uns auf Facebook und auf Instagram als Smalltalk und auf Twitter als SmalltalkPod wie in Podcast. Dort findest du auch immer den direkten Link zu unserem Discord-Server, auf dem du live mit dabei oder dich mit anderen Tolkien-Fans austauschen kannst. Am meisten freuen wir uns natürlich über ein Like oder ein Gefällt mir oder noch besser, du abonnierst uns beim Podcast-Anbieter deines Vertrauens. Das hilft uns nicht nur auf unserem Weg zu Ruhm und Reichtum, sondern es bietet uns auch die Möglichkeit, mehr Leuten Mittelerde näher zu bringen. Vielen Dank im Voraus und vielleicht hören wir uns ja schon bald wieder. Eine neue Folge wird jeden Dienstagabend hochgeladen. Wir freuen uns auf jeden Fall.